Herzlich willkommen zu In Arbeit, dem Podcast von Expertiv. Sebastian Matthias Gottnick empfängt Gäste aus der Politik, der Wirtschaft, dem Zeitgeist, heute der Musik, um mit ihnen über aktuelle Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt zu sprechen. Offen, ungefiltert, mit Mehrwert. Und der heutige Gast, der gehört zu einem der erfolgreichsten musikalischen Duos, die jemals in Deutschland musiziert haben. Ihr Video, das kennt ihr alle zu Die immer lacht, ist der meistgesehenste Clip, der jemals hierzulande erschienen ist. Sie haben hunderte von Millionen Streams, ihre Alben sind Bestseller. Dennoch kann es sein, dass der ein oder andere von euch, vor allem die Rockhörer, zwar den Namen nicht so schnell auf dem Schirm haben wie den eines Grönemeyer oder einer Helene Fischer oder eines Blümchen sogar. Aber gehört habt ihr sie alle. Alle. Die Idee, Schlager mit Deep House zu verbinden, war das Geheimrezept und führte zu einer unvergleichlichen Karriere. Bei uns in der 15. Folge von In Arbeit. Herzlich willkommen, Rico Einenkel von Stereo Act.
Ja, hi.
Hi, Rick. Oder du kommst aus dem Erzgebirge, ich aus dem Ruhrgebiet. Glück auf.
Ja, Glück auf ist ja bei euch genauso wie bei uns. Alltäglich, ne? Gegenwärtig.
Absolut, absolut. Und in der Generation, in der wir groß geworden sind, haben wir es ja auch noch live miterlebt. Also ist ja gar nicht so weit weg gewesen. Schön, dass du die Zeit gefunden hast und in Arbeit dabei bist.
Ja.
Ich bin total stolz, denn ich habe, ohne dass du es weißt, wir haben eine Verbindung zueinander. Du gehörst zu meinem wöchentlichen Abendprogramm mit Sepp zusammen. Stereo Act hat das geschafft, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich den Schlager zu revolutionieren. Genau das habt ihr ja auch gesagt.
Genau.
Aber erzähl mir mal, wie schafft man's als gelernter Gaswasserinstallateur und Großaußenhandelskaufmann oder Großhandelskaufmann auf die Idee zu kommen, irgendwann mal eine halbe Milliarde Streams zu generieren?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ging eigentlich bei mir schon ziemlich zeitig los mit der Interesse für die Musik. Also habe ich schon gemacht, seit ich, glaube ich, meinen ersten Computer hatte. Das war ein C64 und dann ein Amiga 500 damals. Und da gab es so die ersten Programme, da hattest du 4 Monospuren und so einen kleinen Sampler und da konntest du irgendwelche Beats raussamplen aus irgendwelchen CDs, die du zu Hause stehen hattest. Und das war so waren meine Anfänge. Da habe ich damit angefangen, Musik zu machen und das war so meine Leidenschaft. Also ich habe mich echt dafür interessiert, seit ich 14, 15 Jahre alt war und habe da angefangen zu produzieren. Und dann kam das DJing später dazu. Habe ich einen Kumpel gehabt bei Radio Energy und der hat mich dann überall mit hingenommen bei den ganzen Events. Okay. Und da durfte ich mal so ein bisschen reinschnuppern. Ja, und dann nahm das so seinen Lauf und irgendwann als DJ hast du angefangen, auch halt eigene Platten zu produzieren. Meist extrem unerfolgreich, aber es war egal. Weil Hauptsache, du hattest mal so eine eigene Platte bei DJ.de verkauft oder im Verkauf und das war sensationell. Die Pressung kam zwar viel mehr, als was ich je eingenommen hatte, aber war mir völlig Wurst.
Ja.
Ja, und dann ging das da los. Also zuerst war es halt kein Schlager, erst waren es so die Love Parade Styles, sag ich mal, so Techno, Mayday, sowas habe ich am Anfang gemacht, was halt damals in war irgendwie.
Ja, das war es auch so zu dir gehörte. Also es war auch der Style, den du präferiert hast.
Genau, ne? Da habe ich auch in Diskotheken aufgelegt und das waren so meine ersten Begegnungen mit dem eigenen Produzieren. Und das war auch ziemlich cool und sowas. Und dann irgendwann bin ich dann mal auf deutschsprachige Musik gekommen, aber es waren eher so Remixes von Pop-Nummern eher so, die es nicht gab. Dachte ich, Mensch, für mein eigenes Set muss ich irgendwas machen, was für mich cool ist, so was ich gerne spielen möchte, aber nicht zu sehr halt, wie soll ich sagen, zu verbaut ist, ne, mit extrem Techno-Beats, aber auch schön spielbar von den DJ. Und das waren so die ersten Berührungen mit deutschsprachiger Musik. Und irgendwann kam dann mal Sebastian um die Ecke und hat mich angerufen. Ich war damals noch in der Metro tätig, halt als Großhandelskaufmann. Und da fing er an, hier, Rick, ich habe ja eine Nummer bei YouTube entdeckt. Meine Freundin finde die ziemlich geil. Die eine, die immer lacht. Ich sage, habe noch nie gehört, kenne ich nicht. Hatte, glaube ich, 200 Streams, war schon 8 Jahre auf YouTube, also kannte keine Sau. Das hatte irgendjemand mal hochgeladen. Und zuerst war ich sehr skeptisch. Ich dachte, was ist das für eine Nummer? Ich konnte damit nichts anfangen irgendwie. Ich sage, irgendwas hatte ich schon gehabt, aber ich konnte es noch nicht so richtig greifen. Hat er mich 3-mal angerufen an dem Tag, sag, hier, musst du machen. Bin ich nach meiner Spätschicht dann nach Hause gefahren, habe das noch gemacht. Innerhalb von 2 Stunden war die Nummer eigentlich fertig produziert.
Ach du liebe Güte.
Ja, ja, und dann nächsten Morgen kam ein anderer Kumpel zu mir nach Hause und ich sage, hier, guck mal, Alex heißt er, mit dem wir jetzt auch noch auf Tour sind. Das ist ein guter Freund von mir. Und ich sag, hör mal an, hier, ich hab da eine Nummer gemacht, heißt die immer lacht. Und so, da hat er mich so angeguckt, so, spiel mal an. Und dann lief die so in den Fingern, irgendwas hat die schon, ne? Ja, und dann nahm das so seinen Lauf. Dann haben wir die erstmal die Sängerin ausfindig gemacht, wer die Nummer überhaupt gesungen hatte. Das war dann.
Ja, das war doch total schwierig irgendwie, ne?
Kerstin Orts, genau. Dann, das war echt schwierig, weil sie hat ja mit Musik nichts mehr am Hut gehabt und hat das mal vor 10 Jahren einer Freundin gegeben und die hat das dann irgendwo hochgeladen bei YouTube. Und das war dann, ja, schon schwierig, sie ausfindig zu machen. Das ging dann über 5 Ecken über ihre Stammkneipe oder Gaststätte, wo sie wohnt. Und die kannte wieder Kerstin und dann haben wir da irgendwie den Kontakt hergestellt und dann hat sie zurückgerufen, haben uns alle gefreut, dann ist sie zu uns ins Erzgebirge gefahren, dann haben wir die Nummer nochmal neu aufgenommen, weil das musste ja nochmal neu recorded werden, aber das war alles auch sehr, sehr spektakulär bei mir im Wohnzimmer, nebenbei haben wir noch gegrillt, also das kann sich heutzutage keiner mehr vorstellen und dass da dann so ein Monster-Hit draus wurde, wussten wir alle nicht, aber es war ein sehr spannendes Abenteuer dann, ja.
Ja, das glaube ich. Ich meine, ich kenne kaum einen, der es, ob er es mag oder nicht, aber nicht kennt, ne? Also definitiv. Und ich glaube, 220 Millionen Aufrufe haben wir im Eingang gesagt, ne? Knapp 220 Millionen Aufrufe.
Das abgefahren. Das ist völlig, völlig, völlig irre, ja.
Könnt ihr eigentlich manchmal noch selber glauben, fassen, greifen, was da gerade eben oder über die letzte Zeit mit euch passiert, mit eurer Musik passiert? Ich meine, ich beobachte das ja so ein bisschen aus der Ferne, Social Media und. Ihr macht beide noch einen extrem geerdeten Eindruck. Du bist ja auch total heimatverbunden.
Naja,
Vater,
klar.
Dreifach, 2 Hunde, 1 Katze.
Richtig.
Also alles gut, ja. Aber übermannt einen das nicht irgendwann mal auch? Oder was passiert hier eigentlich gerade eben?
Gerade mit dem Hit ging es ja los, aber es ging ja noch viel, viel weiter. Aber wenn man jetzt bei Die immer lacht kurz bleiben, ich konnte es zu dem Zeitpunkt nicht begreifen. Also das war ganz kurios. Ich habe noch gearbeitet, habe nebenbei Autogramme gegeben, in der Metro und nebenbei habe ich noch Waschmaschinen verkauft. Das war völlig, 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 völlig irre. Ja. Und dann hat meine Frau gesagt, du musst jetzt mal für einen Weg entscheiden, entweder das oder das, weil zusammen hat es nicht mal funktioniert.
Ja.
Ja, dann habe ich mich halt hauptsächlich auf die Musik konzentriert. Habe dann meinen Job geschmissen, hatte einen ziemlich coolen Chef, der hat dann noch gesagt, hier, ich stell dich ein halbes Jahr unbezahlt frei, guck, wie es läuft. Wenn es kacke läuft, kommst du wieder. Wenn nicht, dann
war sehr geil.
Ist okay. Ja, also der war da echt sehr, sehr cool. Das rechne ich aber auch heute noch hoch an, würde ich sagen. Also und dann haben wir uns voll auf die Musik konzentriert und dann haben wir das erste Mal Gold in Deutschland geholt mit Die eine, die immer lacht. Dann habe ich einen Anruf bekommen oder eine E-Mail, glaube ich. Habe gerade Essen gemacht mit meiner Frau und das sagt sie, guck mal, du hast gerade eine Mail gekriegt auf meinem Handy. Ich sage, ja, was denn? Ich lese so vor, wir haben Golden Deutschland. Und das sagt sie, na komm, wir essen erstmal. Ich sage, ja. ich habe das gar nicht begriffen. Und dann irgendwann später kam das dann, wo du halt eine goldene Schallplatte bekommen hast, so die erste, wo du denkst, Alter, was ist denn hier los? Also das war völlig, irre. Ne? Der Traum eines jeden eigentlich irgendwie.
Krass, und vor allen Dingen aus Gold ist ja mittlerweile auch irgendwann mal Diamant geworden. Ne? Und ich glaube, da kann nicht jeder auf seine Fahne schreiben.
Ja, es gibt nicht viele diamantene Schallplatten in Deutschland, die eine bekommen haben.
Abgefahren.
Ja.
Und wie muss ich mir jetzt den Tagesablauf durch? Ich meine, es ist immer unterschiedlich, definitiv. Aber wie oft sitzt du im Studio? Du bist das ganze Wochenende unterwegs. Wie viele Gigs spielst du mit Sepp im Jahr? Das muss doch auch eine Orga sein.
Ja, also du musst dich natürlich sehr gut organisieren. Also das Team, was hinter uns steht, ne, das ist zu einem halt Ike, der die ganzen, das ist unser Manager, der die ganzen Termine plant. Alles, was damit zu tun hat, das schaffst du nie im Leben alleine. Ne? Da brauchst du ein geiles Team und da bin ich auch froh, dass wir das haben. Ich kümmere mich halt hauptsächlich um die Musik, um die Produktion, um die Musikauswahl, alles was so Thema Musik, ne? Das ist halt dann mein Part. Ja, und dann musst du dich halt zu Hause auch sehr gut organisieren, halt Familie, Frau, dass das irgendwie alles funktioniert. Ne?
Wenn ich das so aus der Ferne betrachte, du bedienst ja extrem viele Rollen, ne? Und die des Vaters ist dir wahrscheinlich auch extrem wichtig. Wie schaffst du das, noch mit deinen Jungs zum Fußballtraining zu fahren oder mit dem Hund rauszugehen? Ich habe letztens noch eine Story gesehen, da kommen wir gleich auch nochmal zu, wo du mit deinem Hund unterwegs warst. Ja, ich meine, dass am Ende des Tages willst du allem gerecht werden.
Ich versuche es zumindest. Also das Schöne ist ja, wir sind am Wochenende unterwegs und in der Woche arbeite ich halt 4 von zu Hause aus. Die ganzen Produktionen und alles, was damit zu tun hat und habe damit eigentlich sehr viel, ja, kann mir das echt gut einteilen und damit mache ich halt dann Haushalt, Hunde, Essen, Kochen. Jetzt habe ich gerade noch fix meine Tochter geholt, weil es draußen regnet ohne Ende. War vorher noch mein Hund und jetzt habe ich schon das Essen vorbereitet.
Sensationell. Was gibt's heute?
Heute gibt's Spaghetti Bolognese.
Ja. Ah, sehr gut. Ja, ich bin gleich da.
Ja, okay.
Ich hatte gerade eben schon mal kurz angerissen, der Podcast in Arbeit von der Expertiv, da geht es oft auch um Werte, Wertekultur, Motive. Und mir ist eine Situation im Hirn geblieben, wo ich einen Post gesehen habe von dir bei Instagram, wo du dich echt extrem aufgeregt hast und emotional warst, dass jemand aus der Branche in einer Rezeption im Hotel vor dir gestanden hat oder hinter dir und meinte, obwohl ihr euch kennt, dich nicht grüßen zu müssen. Ja. Das gehört ja also generell zum guten Ton, losgelöst davon, dass ich das gut fand, dass du dem auch mal Luft gemacht hast. Wie wichtig sind dir denn Werte und die Wertekultur, nicht nur in Bezug auf Erziehung, Familienleben, sondern auch in der Branche Musik, Schlagerbusiness? Denn da kann ich mir vorstellen, und dann findet meine Frage auch ein Ende, dass dort viel Neid, Missgunst und auch ganz, ganz viel Fake passiert. Und dann Werte hochzuhalten, ich kann mir vorstellen, das ist schwierig.
Es ist schwierig, auf den Post zurückzukommen. Das stimmt. Also es ist ja eigentlich aus der Situation heraus entstanden. Es ist ja immer so, wenn man unterwegs ist mit ganz viel Künstlern immer zu tun hat, Freunden oder auch Arbeitskollegen, mit welchen man irgendwie mal ein Projekt hatte oder was machen wollte und sowas. Man hat ja extrem viel In- und Output in der Branche, ne? Also mit ganz vielen Kollegen. Und da passieren ja sehr viele solche Situationen, aber du sagst halt nie. Du sagst immer, ey, das kotzt mich jetzt gerade an, dass der halt so reagiert hat oder guck mal, was ist das für ein Arsch irgendwie. Oder es gibt halt tolle Kollegen, wo du sagst, ey, der ist voll geil drauf, obwohl der noch Klassen über den anderen Kollegen steht, die eigentlich denken, die stehen schon extrem hoch, obwohl die noch gar nicht so viel gerissen haben. Also, und das war halt so eine Situation, wirklich vor einem Gig, also man hat erst noch Kontakt gehabt und dann irgendwie ist der so arrogant gewesen, wo mir echt der Sack geplatzt ist. Ne? Also das war, ja. Und das habe ich dann mal einfach, das musste mal raus. Habe ich sonst auch noch nie gemacht, aber es musste mal raus.
Hat er sich denn später bei dir gemeldet, weil er wusste, wer gemeint war? Oder?
Nee, bis jetzt noch nicht. Aber vielleicht jetzt nach dem Podcast. Ja.
Frage 2 geteilt, zweiter Teil beantwortet. Erster Teil, wie wichtig sind dir Werte? Nicht nur auf deine Familie bezogen, da kann ich mir das vorstellen und da präsentierst du das auch, sondern auch im Job. Was macht den Rico aus?
Also Werte, ja, sind eigentlich ziemlich wichtig. Ne? Egal, Job oder halt privat. Aber gerade im Job halt, wir tauschen uns immer aus, also ich und Ike zum Beispiel sehr viel, täglich mehrfach. Und man muss sich auch wertschätzen. Das ist ja unheimlich wichtig, was der andere für einen geilen Job macht. Das ist immer ein extremer Austausch. Und das ist, finde ich, ist auch sehr, sehr wichtig, wenn man das auch ab und zu mal sagt, weil dann kriegt man eine gute Stimmung und es ist auch extrem wichtig. Ne?
Also. Absolut. Ich meine, Wertschätzung, Respekt, Loyalität, ne? Gerade deinem Teammate, Ike gegenüber oder auch den anderen, einfach mal Danke sagen. Genau. In dem Fall, das ist alles gut und schön und dafür arbeitet ihr auch, aber am Ende des Tages kann ich mir vorstellen, dass ich klopf mal auf die Schulter.
Ja.
Oder danke, dass wir beide zusammenarbeiten können. Ist ja manchmal viel mehr wert. Ne?
Eigentlich täglich tun wir uns, also gerade ich und Ike uns austauschen, mit meiner Frau auch, ist egal. Da haben wir extrem viel Gesprächsbedarf. Also gerade, wenn du mal merkst, auch wie scheiße das früher war. Also ich hatte in Schichten gearbeitet, habe wirklich jetzt nicht schlecht Geld verdient, aber wir haben uns kaum gesehen. Zum Beispiel ich und meine Frau, weil die hatte auch Schichtdienst gehabt. Ich hatte früh sie Spätschicht. Die Kinder waren noch relativ klein und so. Und dann kam noch der Hit dazu, mit die immer lachten. Dann war ich noch mehr unterwegs. Und also man muss sich dann gut managen. Aber es gab halt Zeiten, dass er auch nicht so viel Kohle verdient und kaum Zeit gehabt. Und hast echt gedacht, ey, da habe ich einen Urlaub gemacht für 400 Euro, all inclusive mit kompletter Familie, mit Essen. Ja, eine ganze Woche. Bei eBay ersteigert.
Sehr geil. Am Ende des Tages sich darauf zurückzubesinnen und zu gucken, ne? Don't forget where you come from.
Auf alle Fälle.
Sehr geil. Ja, finde ich gut. Jetzt war es ja früher so, dass man wenn man eine CD oder ein Lied produziert hat, hat man von einer CD so 1-2 Euro bekommen vielleicht. Ist nicht ganz meine Zeit mehr oder habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Aber wie ist das denn heute? Erstmal, wie finanziert ihr euch? Und du kannst uns ja mal einen Einblick darin geben, wie reich du und der Sepp, wie reich ihr geworden seid.
Also erstmal zu der ersten Frage, klar, früher im CD-Zeitalter, da ist natürlich noch wesentlich, gerade für die Plattenfirmen, viel, viel mehr Geld verdient worden. 90er Jahre, 2000er, wo das noch richtig lief. Das waren die goldenen Zeiten, also auch von den Labels. Und dann ist natürlich alles digital geworden. Das ist natürlich ein großer Vorteil für Künstler, die sich sofort präsentieren können, also von der Musik her. Du kannst das extrem streuen, aber es ist natürlich auch für einen Künstler ja, so ein zweischneidiges Schwert. Dann natürlich im Streaming, entweder hast du halt extreme Aufrufzahlen, aber ansonsten verdienst du nicht so viel Geld. Ja. Ist ja logisch. Ne? Erstmal hast du ja so einen Split mit einem Label, ne, wo du halt einen gewissen Teil davon bekommst, aber das ist natürlich jetzt im Gegensatz zum physischen Verkauf zu einer CD ein minimaler Bruchteil. Ne?
Ja, okay, verstehe.
Man muss sich das ja ungefähr so vorstellen, vom Geld her 1000 Streams, ungefähr ein Download bei iTunes kostet 1,29 Euro. Und wenn man das mal so von der Wertigkeit erkennt und dann bekommt der Künstler halt so seinen Anteil, kommt darauf an, was er davon split hat mit dem jeweiligen Label. Ja. Wenn man dann eine gute Kalkulation hat, kann man da auch von leben. Um das kurz zu sagen, natürlich die Produktionen auch, kriegst du gewisse Vorschüsse, aber du musst es ja erstmal wieder einspielen. Ja. Es ist halt immer so eine Geschichte, aber meistens durch die Auftritte machst du eigentlich, verdiene ich mein Geld. Ja.
Und ich hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt seid ihr manchmal ja auch nicht nur eine Viertelstunde auf der Bühne oder nur 20 Minuten, ihr hängt ja auch manchmal 60 bis 90 Minuten da ab. Und so zwei Menschen am Plattenteller zu sehen, ist jetzt, ja gut, kann ich mir 15 bis 20 Minuten angucken, aber dann wird es auch irgendwann langweilig. Aber die Show, die ihr da abreißt, ne? Letztens habe ich gehört, du hast auch mal eine Lampe abgeschossen mit diesem Ding, was du immer abfeuerst. Ne?
Ja, mit dem Konfetti-Shooter, ja, da habe ich schon einiges abgeschossen. Das war auch schon mal in der Disco-Hugel, da hat einer getanzt und die ist dann abgefallen. Das war auch nicht so.
Ach du liebe Güte.
Das war nicht so geil.
Also ich habe in meinem Freundeskreis natürlich auch Freunde, die sagen, boah, Scotty, wie kannst du dir das anhören? Mein bester Freund, der Michi und ich, wir sitzen da teilweise, hauen uns reihenweise eure Musik rein und die fragen sich, ey, was stimmt mit den beiden nicht? Ne? Die müssen auch mal richtige Musik hören. Die verstehen aber nicht, dass das richtige Musik ist. Ich hatte letztens Lorenz Büffel hier, da hat mir Möch das selber erzählt, weil Menschen in meinem Kosmos teilweise nicht verstehen, dass das richtig gut ist. Aber es wird auch sicherlich auch in eurem Kosmos Künstler geben, die sagen, ach, die beiden von Stereo Act, die setzen sich auf was drauf, was schon Bestand hat, mischen das ein bisschen um und feiern sich dann hinterher wie die Riesenkönige. Gibt es sowas? Und wenn ja, wenn ihr damit konfrontiert werdet, wie reagiert ihr da drauf? Wie geht ihr damit um?
Klar, das gibt's. Ich sag mal, zu 90% feiern das die Leute. 10% hast du halt so die Hater oder die halt schreiben, ja, gab's schon. Ich feiere lieber das Original. Aber da habe ich absolut kein Problem mit. Also ich sag dann, oder wenn mich jemand da anspricht, ich sag, ey, dann hör das Original. Ich finde das Original auch geil, aber das ist halt nicht mal zeitgemäß. Ne? Man will ja mit der Musik, oder speziell war das ja die Idee von mir, halt den Schlager halt tanzbar zu machen in die heutige Zeit. Weil zu den normalen Versionen kann man sich das gerne mal im Radio anhören, aber das läuft auf keiner Party. Ne? Und gerade jetzt, wenn man das beste Beispiel nimmt, wie die Vicky Leandros, Ich liebe das Leben Nummer, da läuft ja fast nur noch der Remix. Also ich kenne kaum noch eine Veranstaltung, wo jetzt irgendwie das Original läuft. Gerade auf TikTok ging das auch extrem viral, die Nummer, halt in dem Mix. Und das ist halt so die Brücke zwischen Jung und Alt, die das extrem da verbindet. Und das, ja, ist genauso der Punkt, wo wir da angegriffen haben.
Ja, ich meine, da gibt's ja mittlerweile mehrere Lieder, von denen tatsächlich nur noch euer Remix oder gefühlt nur noch der Remix läuft. Extreme Roland Kaiser, Jennifer Rush, Ring of Ice. Ja. Also ich gehe ja kaputt. Und vor allen Dingen jedes Mal, wenn ich denke, die haben doch gehört, was ich am Freitag gesagt habe und welches Lied ich mir wünsche, kommt ihr mit dem nächsten Lied rüber, wo ich denke, kann doch nicht sein. Fantasy Girl. Ja. Ey, warum, da gibt's, habe ich mit 14 auf der Rollerbahn im Kreis Recklinghausen bin ich Rollschuh gelaufen, habe Fantasy Girl in der Originalversion gehört.
Ach schön.
Und sitze jetzt hier 30 Jahre später und denk, gibt's doch gar nicht. Mega. Danke dafür. Man ja, muss auch mal Danke sagen.
Ja, gern. Ja, das sind Ideen halt, die wir entweder halt von früher, ne, wo man sagt, ey, das Lied, das hat mich extrem begleitet. Gerade Fantasy Girl hatte ich eine Jugendliebe an der Ostsee, weiß ich noch, in Warnemünde und da lief nur das Lied, der Song.
Ja, dann haben wir in etwa dieselbe unsere Jugend dieselbe Musik begleitet.
Ja, ja.
Sehr geil.
Schön. Und das war ein geiler Song, hat mich auch immer begleitet und irgendwie bin ich auf die Nummer gekommen, weil ich dachte, Mensch, es gibt keine Version, die ich jetzt davon spielen würde und das haben wir dann umgesetzt. Ja.
Was kommt als nächstes? Was sind eure Pläne für die nächste Zeit? Kurz, mittel, langfristig? Bin gespannt.
Ja, wir haben erstmal ganz viele Shows. Das Jahr ist echt gut ausgebucht. Was auch sehr, sehr geil ist, wir gehen jetzt auf das Schiff mit Andrea Berg. Das heißt Andrea Berg and Friends. Ist eine Schiffsreise und da spielt Andrea Berg logischerweise und wir auch mit anderen Kollegen und machen da uns bei echt schöne Tage da und machen da richtig Party, ja.
Oh, sehr geil. Wo geht's da hin? Was ist das für eine Reise?
Das geht von Hamburg bis Schottland.
Ah, ja, sehr geil.
Ist so eine
müsst ihr auf jeden Fall eine Röcke anziehen.
Denkst du? Ich muss noch einen kaufen.
Wenn wir über das sprechen, was ihr so mittel- bis langfristig vorhabt. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon ein gewisses Alter. Wir fühlen uns natürlich noch extrem jung, aber in der Regel stelle ich das auch die Frage jedem Gast nochmal. Denken wir mal 10, 15 Jahre weiter. Deine Jungs sind mittlerweile älter geworden. Siehst du dich immer noch hinterm DJ-Pult?
Den Gedanken habe ich öfters mal, also wirklich jetzt.
Ja, glaube ich dir. Würde ich mir auch stellen.
Ich sage mir immer, gerade im Schlager, ne, das kannst du ja auch ewig machen, entweder als Produzent, weil ich produziere ja sehr, sehr viele auch andere Künstler mit Remixen oder halt, also nicht nur unsere eigenen Sachen, halt andere fragen ja auch viele an, die halt wie Marianne Rosenberg aktuell gerade, also da mache ich auch so sehr viel zu Hause. Das kann man ja noch ewig machen. Und ich denke, im Schlager gerade kann man das auch noch als DJ, also locker noch 10 Jahre machen. David Guetta ist auch schon über 50 und der macht noch Tomorrowland. Also da denke ich, kann ich auch noch.
Hundertprozentig. Ich habe mit Lorenz Büffel ja in der letzten Folge gesprochen und der hat auch das beste Beispiel Olaf der Flipper angebracht. Ne? Wenn man sieht, was der in seinem hohen Alter noch auf die Bühne bringt im Megapark.
Naja, da.
Richtig krass. Aber gehen wir mal das Jahr durch. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass die Open Airs im Sommer besser besucht sind als im Winter. Wobei, macht ihr Après-Ski? Geht ihr noch irgendwie in die Après-Ski-Saison?
Haben wir auch schon einige Termine. Also gerade wir sind ja, gerade Moser wird warmer, TV-Aufzeichnung, Après-Ski-Party von RTL 2. Dann sind wir ja unterwegs jetzt auch mit DJ Ötzi, die Mountain Mania heißt das. Das ist so eine große Veranstaltungsreihe, da sind wir mit am Start. Also da passiert schon einiges. Es geht im Sommer natürlich extrem mehr, logischerweise, aber das geht eigentlich bis zum 28.12., wo wir dann auch unser eigenes Konzert haben mit 3.500 Mann, was ausverkauft war letztes Jahr. Also das war auch richtig krass. Dann hört es eigentlich auf und dann geht es aber im Januar schon wieder los. Also so viel Pause haben wir nicht so.
Also wie machst du deinen Akku voll?
Das kann ich ja genau sagen, indem ich Urlaub mache. Also sobald, meine Kids sind ja alle noch in der Schule, bis auf den Großen, der hat jetzt eine Lehre angefangen, aber dann nutze ich die Ferien natürlich, um halt abzuschalten irgendwie da und zu entspannen mit meiner Familie.
Ja, ihr Lieben, ich nehme mit aus dieser Runde vor allem folgende Erkenntnis. Wenn man schon seit der Teenagerzeit, seit man auf dem Amiga wahrscheinlich Programme wie hieß das noch, Noise Tracker oder so benutzt hat.
Genau, Pro Tracker war
genau, das. Genau, ja. Wenn man immer dabei ist, wenn man eine Passion hat, egal ob man parallel dazu ganz normal arbeitet, als im Waschmaschinenverkauf, wenn man dabei bleibt, dann tun sich plötzlich Wege auf. Ja, dann entdeckt man Lieder, die Gold sind. Dann nimmt man mit den ursprünglichen Urheberinnen der Lieder bei sich auf, beim Grillen, einfach so nebenbei, produziert das in 2 Stunden und macht einen der größten Hits aller Zeiten, weil man einfach, weil das Leben sich fügt, wenn man seiner Berufung folgt. Auch wenn man dann manchmal aus Versehen mit der Konfettikanone die Disco-Kugel von der Decke schießt. So.
Ja. Sehr gut, Olli, sehr gut. Genau, ich sag Ike und auch an dein Management, Ike, vielen Dank, dass ihr uns die Zeit geschenkt habt. Schön, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt in das, was ihr tut, in das, was du tust. Danke für die Zeit.
Ja, gern.
Bleibt dabei. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg, wobei fast mehr geht gar nicht. Und euch da draußen, schön, dass ihr uns zugehört habt. Ihr habt gemerkt, Konstanz bringt Erfolg. Das heißt, bleibt mal ein Hörer, like, teilt, seid Follower bei In Arbeit. Passt auf euch auf, wir bleiben in Arbeit.
Das war's mit In Arbeit, der Podcast von Expertiv. Moderation Oliver Uschmann. Host Sebastian Matthias Gottnick. Eine Produktion von Westwind Stories.